schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Wir befinden uns ja im Buch Ruth seit 3 Wochen. Und wie Daniel ja schon in der ersten Predigt ein bisschen darüber erzählt hat, war das eine Zeit, die sehr, sehr turbulent war. Also Ruth findet so in einem Zeitraum, also der Richter statt, ungefähr zwischen 1400 und 1000 vor Christus. Und ja, höchstwahrscheinlich eher gegen Ende der Richterzeit, dass es stattgefunden hat. Und es war in jeder Hinsicht, kann man wirklich sagen, eine Zeit, die absolut turbulent war. Und ich habe die Predigt für heute mit dem Titel überschrieben, Ruhe zur Zeit der Unruhe. Wir werden später noch drauf kommen, noch mehr im Detail. Zunächst, wenn wir uns mal anschauen, in Kapitel 1 sehen wir, dass Naomi mit ihrer Familie, mit ihrem Mann und mit ihren beiden Söhnen, dass sie aus Israel, aus Bethlehem weggegangen sind, weil es eine Hungersnot gab. Und die Route, die sie wahrscheinlich gelaufen sind oder die sie gewandert sind, war hier Bethlehem, sind sie hier oben am Toten Meer entlang in das Gebiet der Moabiter gegangen, also nach Moab. Das ist ungefähr hier. Hier haben wir den Jordan, da oben ist die Genezareth. Das ist also die Strecke, die sie zurückgelegt haben, um eben ja, der Hungersnot zu entkommen und woanders was zu finden. In Kapitel 1 steht nicht explizit, dass Gott derjenige war, der die Hungersnot letztlich herbeigeführt hat. Was aber dagegen schon ausdrücklich drin steht, ist, dass er derjenige ist, der der Hungersnot ein Ende gesetzt hat. Dass er sein Volk besucht hat, wie es heißt, dass er sie wieder mit Regen letztlich beschenkt hat und ihnen eine gute Ernte gegeben hat, sodass die Hungersnot vorbei war, als Naomi sich dann entscheidet, nach dem Tod ihrer Söhne und ihres Mannes wieder zurück nach Bethlehem zu gehen. Das heißt, in der Hinsicht war es schon recht, ja, turbulent auch schon, also was das Klima ein Stück weit angeht, weil als Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat, hat er in 5. Mose 11 deutlich gesagt, ich werde euch in ein Land führen, das anders ist als das, was ihr bisher gewohnt seid von Ägypten. In Ägypten, da könnt ihr euch auf die Flut und auf die Ebbe vom Nil verlassen, da gibt es immer die festen Abstände im Jahr, wo ihr anpflanzen könnt, wo ihr dann ernten könnt und so weiter. Und darauf war Ägypten ja auch in erster Linie aufgebaut, auf diesen Reichtum, der durch den Nil eben da ja einfach vorhanden war, durch den ganzen Schlamm, der da angeschwemmt wurde. Und er hat zu ihnen gesagt, ihr werdet in ein Land kommen, das ihr gar nicht kennt, das wird komplett anders sein. Ihr werdet dort keinen solchen Fluss haben. Der Jordan ist nicht so ein Fluss, wo an dessen Ufern man groß Ackerbau betreiben kann, ganz und gar nicht. Also er hat gesagt, ihr kommt in ein Land, wo ihr auf mich angewiesen sein werdet, wo ihr darauf angewiesen sein werdet, dass ich, euer Herr, Regen schenken werde vom Himmel. Und wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr meinen Wegen wandelt, dann wird es euch so gehen. Wenn ihr mir aber ungehorsam seid, dann werde ich euch den Himmel verschließen. Und das war noch keine 100 Jahre her, dass Gott das dem Volk Israel mit auf den Weg gegeben hat, in 5. Mose 11. Und keine, wie gesagt, 100 Jahre später sehen wir, dass zur Zeit der Richter alles drunter und drüber geht im kompletten Land. Also was das Klima angeht, war es ein Auf und Ab. Dann gab es innerhalb dieser 400 Jahre von 1400 bis 1000 vor Christus ungefähr nur 120 Jahre, in denen Israel unterdrückt wurde. Also wir sehen hier, das sieht man ganz leicht angedeutet, das ist das Gebiet, was Israel eingenommen hatte nach dem Einzug in das gelobte Land. Hier sind noch so einige Stellen frei, aber dieses grün markierte Gebiet ist das, was Israel bis zu dem Zeitpunkt eingenommen hatte. Dann ging es los. Die ersten Feinde kamen, die Aramiter kamen und die Midianiter kamen. Also Aramiter, die kamen aus der heutigen Türkei, das war auch damals schon eine ganz schöne Strecke. Und die Midianiter, die kamen aus dem letzten unteren südlichen Zipfel von Saudi-Arabien. Also das waren Feinde, die von ganz weit her kamen, um Israel zu unterdrücken. Das sind die ersten beiden, von denen wir in Richter lesen, die das Volk unterdrückt haben. Die Aramiter 8 Jahre lang und die Midianiter 18 Jahre lang. Und als sie dann weg waren, als Gott Richter erweckt hat, die Israel befreit haben, hat es damit nicht aufgehört. Als die Feinde von fern quasi besiegt waren, kamen die direkten Nachbarn, die teilweise wie die Kanaaniter oder wie die Philister in dem Land gelebt haben, das Israel eingenommen hat, oder dann auch die Ammoniter, Moabiter, die ja auch heute nicht mehr, aber damals dann auch im damaligen Israel dann quasi gelebt haben. Das heißt, politisch, außenpolitisch war es eine höchst turbulente Zeit, eine unruhige Zeit, kann man durchaus sagen. dann kann man auch noch sehen, dass es auch theologisch gesehen eine Zeit war, wo es Fälle gab von Richtern, die Gott eingesetzt hat im Land, die ihr Gottesbild so auf den Kopf gestellt hatten, dass es einfach nicht mehr schön war. Und ein Beispiel ist zum Beispiel Gideon. Uns ist er wahrscheinlich eher bekannt als ein Glaubensheld, aber wenn man sein Ende anschaut, dann ist es absolut erschreckend, wie Gideon am Ende abgefallen ist, was für ein verdrehtes, kaputtes Gottesbild Gideon hatte. Gleiche bei Micha. Also das sind nur zwei Beispiele aus dem Buch Richter. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, aber falls jemand mitschreibt und es daheim mal anschauen will, kann er den Kapitel und Richter nachschauen. Das ist echt erschreckend, was man da sieht. Und dann auch der moralische Verfall vom Volk Israel, wo Gott gesagt hat, ich habe euch meine Satzungen gegeben, haltet euch dran, wenn es nicht so weit, wenn ihr euch nicht dran haltet, wird es wirklich den Bach runtergehen, auch moralisch. Also sie hatten nicht nur außenpolitisch Druck, sondern sie hatten Bürgerkriege untereinander, also die einzelnen Stämme Israels, wo zigtausende niedergemetzelt wurden. Und wie Daniel auch schon gesagt hat, der Stamm Benjamin ist fast komplett ausgerottet worden, bis auf 600 Männer. Und andere verrückte Schandtaten sind da einfach begangen worden innerhalb des Volks, dass einfach gar nichts mehr sicher war. Das ist so der Rahmen ein Stück weit. Und wie ich schon angedeutet habe, im 5. Mose 11, wo Gott seinem Volk sagt, ich werde euch in ein Land führen, das komplett anders sein wird. Und ich werde euch auch das Land schenken und ich werde euch segnen, solange ihr mir folgt. Wenn ihr mir aber nicht mehr folgt, wenn ihr Götzen hinterherlauft und Götzendienst betreibt, dann werde ich meinen Segen von euch nehmen. Und in 5. Mose 11, in Versen 18 bis 19, wie wir hier sehen, sagt er, so nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen in eurer Seele. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also immer. Sie sollen davon reden. Sie sollen es in ihre Familien hineintragen. Sie sollen es sich selbst vor Augen halten. Was hat Gott getan? Wie hat Gott sein Volk eben errettet? Aber sie sollen es nicht nur selbst vor Augen halten, Tag und Nacht, sondern sie sollten es zum festen Bestandteil ihrer Erziehung machen, ihres Familienlebens. Nicht nur am Sabbat oder an Feiertagen, sondern jeden Tag. Damit ihr nicht vergesst, wer Gott ist und was er getan hat. Aber die Zeit der Richter beginnt ja mit dem Tod Josuas. Und sobald Josua tot war, lesen wir eben in Richter 2, ich will es auch noch mit aufschlagen, das hier, Richter 2, die Verse 10 bis 11. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und das ist, wie wir auch schon in der ersten Predigt einleitend gehört haben, ein Muster, das sich dann durch diese 400 Jahre hindurchzieht. Israel hat Gottes Rettung erlebt, ganz massiv, als sie aus Ägypten herausgeführt wurden. Und dann immer wieder, wenn sie unterdrückt wurden von ihren Nachbarländern, hat es teilweise 8 oder teilweise 18 Jahre gedauert, bis sie sich überhaupt wieder Gott zugewendet haben. Sie waren unterdrückt, sie sind heftig geknechtet worden von ihren Feinden. Und es hat trotzdem 18 Jahre gedauert, bis sie sich wieder an Gott gewandt haben, bis sie wieder zu ihm gerufen haben und sich von ihm wieder abhängig gemacht haben. Und Gott in einem Schnips erweckte einen Richter und befreit sein Volk wieder. Und dann heißt es, und Israel hatte Ruhe. Israel hatte Ruhe, 40 Jahre, Israel hatte auch einmal 80 Jahre lang Ruhe. Und zwar Ruhe von den Feinden. Aber die Ruhe, in denen in Richter die ganze Zeit die Rede ist, bedeutet nicht, dass sie in Frieden lebten. Zum einen bezog sich diese Ruhe immer quasi nur auf die Auseinandersetzung mit ihren Feinden außerhalb. Aber zum anderen muss man auch sehen, dass das hebräische Wort, was dabei verwendet wird, nicht eine Ruhe im Sinn von Frieden bedeutet, sondern eher das, was wir heute als Waffenstillstand bezeichnen würden. Also ein Zustand ständiger Anspannung. Das war die Zeit, in der Ruth, die Begebenheit, alles stattgefunden hat. Und deshalb auch der Predigttitel, eine Ruhe zur Zeit der Unruhe. Wer seine Bibel dabei hat, kann mal mit aufschlagen, Richter, Ruth, Kapitel 3. Und ich lese mal die Verse 1 bis 6. Mein erster Punkt ist der Plan. Naemi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, zu Ruth: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Mägden gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und leg deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt. Und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin. Und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr: Alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genauso, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Mitten in dieser unruhigen Zeit, können wir sehen, möchte Naemi Ruth eine Ruhe verschaffen. Naemi, wie wir letzte und vorletzte Woche in den Predigten gehört haben oder sehen konnten, war vorher, bis zu dem Zeitpunkt, als sie erfahren hat, wie gütig Boas Ruth begegnet ist, war sie selbst geistlich ein Wrack. Sie war wirklich quasi gelähmt, in Selbstmitleid versunken wegen dem Leid, was ihr widerfahren ist. Und Ruth hat sie auch nur widerwillig scheinbar mit sich ziehen lassen. Sie hat mehrmals versucht, sie abzuwimmeln. Da hat Ruth gesagt: Nee, egal was du sagst, ich komm mit. Und sie sagt, das sieht man jetzt nicht groß, was Naemi darauf erwidert hat, aber Ruth hat da sehr darauf bestanden. Und es war auch nicht in Kapitel 2, als Ruth sich aufmacht, um auf irgendeinem Feld quasi bei der Ehrenlese zu helfen, um halt Lebensmittel oder Getreide eben zu sammeln fürs Überleben. Da war es Ruths Idee, das zu tun. Also es war nicht Naemi, die gesagt hat: Wow, meine Schwiegertochter kommt aus Moab, ich gehe mit ihr zurück in mein Land, wo ich eigentlich herkomme, in meine Heimat, und ich helfe jetzt mal da ein bisschen Fuß zu fassen, sondern Naemi scheint da immer noch ziemlich am Boden gewesen zu sein am Anfang von Kapitel 2. Und Ruth als die Fremde, als die treue Schwiegertochter sagt: Ich muss mich kümmern, ich muss mich auch um meine Schwiegermutter kümmern. Ich schaue, dass ich irgendwo was finde, dass ich arbeiten kann, dass ich uns irgendwie einen Lebensunterhalt verschaffen kann. Aber im Kapitel 2 sehen wir, dass Naemi ihr Denken, das ist eine 180-Grad-Wende einfach macht. Und sie scheint komplett neue Hoffnung zu schöpfen, als sie eben davon hört, wie gütig Boas Ruth begegnet war. Und sie kamen zu Beginn der Erntezeit zurück nach Bethlehem. Und Kapitel 3 beginnt letztlich gegen Ende der Erntezeit, wie sie ja sagt, und wir sehen, in Vers 2, siehe, er warf diese Nacht auf der Gerstentenne. Also es wurde das Getreide geschnitten, es wurde gesammelt, es wurde dann auf eine Ebene gebracht, und wenn alles quasi geerntet war und alles zusammen geschnürt und dann auch teilweise war, dann wurde es gedroschen, das Getreide, und worfeln bedeutet, dass sie dann quasi die Gerste und das Getreide, dass sie es einfach eben in die Luft geschmissen haben, damit der Wind, der da abends immer mehr geweht hat als tagsüber, dann quasi die Spreu von Weizen getrennt hat, damit sie dann ihr Getreide einfach hatten, ohne dass noch viel andere Verunreinigung quasi mit drin war. Und das war gegen Ende der Erntezeit, wie wir sehen. Das heißt, zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3 liegen ungefähr 1,5 Monate. Wir sehen, dass Ruth angefangen hat, bei Boas zu arbeiten, und sie bleibt dort bis zum Ende der Erntezeit, ungefähr 6 bis 7 Wochen. Und die Frage von, es ist ja weniger eine Frage, aber was Naemi ja sagt: Soll ich dir nicht Ruhe verschaffen, Ruth? Diese Art Ruhe und dieses Wort Ruhe ist auch ein anderes Wort, als es in Richter verwendet wird. Im Deutschen kommt es auf die Bibelübersetzung darauf an, ob es das gleiche Wort ist oder nicht. Aber auf jeden Fall redet Naemi hier nicht von einem Waffenstillstand, sondern von einer Ruhe, die weit über den Frieden hinausgeht, nämlich von einer Ehe, von einem geborgenen Zuhause. Soll ich dir nicht ein geborgenes Zuhause irgendwie verschaffen? Ich setze mich dafür ein, dass du Ruhe findest. Falls jetzt jemand hier ist und sagt, ach, bei mir daheim ist es eher so, dass die Ehe einem Waffenstillstand gleicht, als dann ja, herzliche Einladung zum Eheseminar. Die Flyer sind alle noch draußen. Aber das ist heute nicht das Hauptthema. Also sie redet hier von einem Zustand der Ruhe, der geschaffen werden soll. Und so ist auch insgesamt das Verständnis in der damaligen Kultur so. Und ich denke auch das Verständnis, was uns die Bibel letztlich vermitteln will, unter anderem ein Zustand der Ruhe, in welchem die Gefühle und die Gedanken, die vorher komplett rastlos waren, zur Ruhe kommen. Wenn jemand nicht verheiratet ist, wenn jemand auf der Suche ist, wenn jemand ständig am Prüfen ist, passt her, passt die, wie schaut es aus, kann es irgendwie was werden, da geht sehr, sehr viel Energie drauf, sehr viel Gedanken und so weiter. Und es ist dieser Zustand, wo es eben zur Ruhe kommt, wo man letztlich ankommt in der Ehe. Und im Fall von Ruth war es eben ein Ehemann, den Naomi für sie finden wollte, der für sie sowohl was das Irdische, aber vor allem auch die geistlichen Belange angeht, sie versorgen würde und für sie da sein möchte. Und ich denke, das ist ein wunderschönes Bild auf die Ehe oder von der Ehe, was wir hier aus Gottes Wort auch einfach sehen können, was hier verwendet wird. Also sagt ihre Schwiegermutter Ruth, mach dich schick, irgendwie bade dich, salbe dich, mach dich schön. Boas hatte ich bisher immer nur auf der Arbeit gesehen, du hast den ganzen Tag gearbeitet, das haben wir gehört von den Knechten. Die haben gesagt, sie war schon immer ganz früh da und hat den ganzen Tag gearbeitet, zumindest bei dem ersten Mal, und gesagt, sie sitzt nicht lange zu Hause, also sie ist wirklich fleißig, sie steht früh auf und arbeitet hart, um dann abends was nach Hause bringen zu können. Und man kann sich vorstellen, wenn jemand den ganzen Tag arbeitet oder auch nur einen halben Tag arbeitet in der Hitze damals, dann ja, war das vielleicht nicht so sehr attraktiv. Deswegen hat sie gesagt, okay, mach dich halt mal schick und dann geh mal dahin und lass dich von dem Mann nicht bemerken. Das sehen wir dann. Genau, lass dich von dem Mann nicht bemerken. Und wir können vielleicht nur erahnen, was der Grund dafür war, dass Naomi Ruth das geraten hat. Entweder sollte sie sich nicht bemerkbar machen, was ihr Anliegen angeht. Also sie sollte erstmal im Hintergrund bleiben und auch warten, bis sie eine Möglichkeit hatte, mit Boas selbst eben zu reden und ihm dann quasi ihr Anliegen vorzutragen. Ja, oder es kam halt wirklich einfach darauf an, dass das keine anderen Menschen eben mitbekommen. Aber Naomi hat vielleicht auch noch einen anderen Grund gehabt, weshalb sie ihr geraten hat, das quasi unter vier Augen mit Boas zu regeln und nicht das andere mitbekommen. Aber da kommen wir später noch drauf. Soweit, denke ich, ganz nachvollziehbar. Also Ruth kommt, sie ist eine junge Witwe scheinbar noch und sie braucht einen Ehemann. Und jetzt, wenn wir das anschauen, ist es ein bisschen komisch. Ab Vers 4 und alle, mit denen ich drüber geredet habe, und gesagt, okay, das ist ein ganz spannender Part. Man könnte sich die Frage stellen, wie kann eine Schwiegermutter, die neue Hoffnung geschöpft hat, die neu, auch wieder Hoffnung in Gott ja, gefunden hat, wie kann sie ihrer Schwiegertochter so einen Rat geben? Ist es nicht total fahrlässig? Ist es nicht total unmoralisch? Vielleicht ein bisschen riskant? Und dann auch noch der Ruth sagen, sie soll sich bewusst attraktiv für diesen Mann machen und sich dann nachts zu ihm quasi an seine Füße hinlegen. Wie kann eine Naomi, wie kann eine Schwiegermutter, eine geistliche Frau, die sie dann auch wieder war, beziehungsweise aus ihrer Depression halt wieder heraus war, wie kann sie ihrer Schwiegertochter sowas raten? Und obwohl es für uns wahrscheinlich sehr, sehr provokativ erscheint und vielleicht erstmal, ja, uns einfach nur Fragezeichen raushaut, wenn wir das anschauen, dann hilft es vielleicht, dass wir mal schauen, was diese Geste an sich zur damaligen Zeit zum Ausdruck gebracht hat. Und zwar war es damals eine völlig übliche Geste, sage ich jetzt mal, wenn sich ein Diener zu den Füßen seines Herrn gelegt hat. Zum einen manchmal Leibdiener, die quasi ihren Herrn rundum versorgt haben. Das heißt, sie sollten die ganze Zeit zur Verfügung stehen und wenn er nachts aufgewacht ist, der Herr, dann konnte er sagen, bring mir was zu trinken, und er ist aufgestanden, hat sofort was zu trinken gebracht. Also das war das, wie Diener, die quasi die ganze Zeit bei ihren Herren waren, tatsächlich dann teilweise auch ja, ihre Untergebenheit oder ihre Treue auch zum Ausdruck gebracht haben. Und Ruth hatte offiziell, kann man sagen, den Status einer Dienerin. Sie arbeitete dort, eineinhalb Monate lang. Sie aß mit den Mägden, wie wir lesen, und mit den Schnittern und hatte Gemeinschaft dort. Und auch in den Pausen, oder in der Pause, zumindest am ersten Tag, war Boas ja auch dabei und hat sie gemeinsam mit den anderen Schnittern quasi besucht. Das heißt, der offizielle Status, den Ruth hatte, oder vielleicht auch eher ein bisschen inoffiziell, war der einer Dienerin. Sie war natürlich nicht angestellt, sondern sie hatte gewisse Privilegien, weil sie das alles für sich eben mitnehmen durfte. Sie sollte also durch diese Geste letztlich Boas demütig auf ihre Angewiesenheit auf ihn hinweisen. Und dann wird Boas sagen, was sie tun soll. Und es ist interessant zu sehen, wenn ihr Vers 5 anschauen, alles, was du sagst, will ich tun. Als Naomi sie noch fortschicken wollte in Kapitel 1, da hat Ruth da überhaupt nicht darauf reagiert. Da hat sie sich überhaupt nicht abwimmeln lassen. Da hatte sie noch eine ganz andere Einstellung ihrer Schwiegermutter gegenüber. Weil sie einfach mitgekommen ist. Egal, ob Naomi das jetzt wollte oder nicht. Damals war Naomi in tiefer Trauer und auch verbittert, wie sie ja selbst von sich gesagt hat. Und Ruth wusste, dass sie zu ihrer Seite stehen musste. Und jetzt, da Naomi sowohl emotional als auch geistlich wieder auf den Beinen war, nahm Ruth sie wieder beim Wort. Und Ruth war einfach eine beeindruckende Frau, wie wir hier sehen können. Sie war gottesfürchtig, sie war verantwortungsbewusst. Sie hat sich um ihre Schwiegermutter in Zeiten der Not gekümmert, wo ihre Schwiegermutter am liebsten allein irgendwie in ihrer Depression verkümmert wäre. Sie war fleißig, sie war liebevoll, sie war weise, was wir auch noch sehen würden, und sie war sehr demütig. Und man kann davon ausgehen, dass diese ganzen Charaktereigenschaften, die wir auch vorher schon auch explizit teilweise von Ruth auch sehen können in dem Buch, dass das alles auch mit dazu beigetragen hat, dass Naomi ihr überhaupt so einen, sag ich jetzt mal, verrückten Flirtversuch empfohlen hat. Weil es ja doch eine recht riskante Annäherung, sage ich jetzt mal, war. Aber sie hat gewusst, Ruth ist eine gottesfürchtige Frau. Sie wird nicht versuchen, Boas zu verführen. Und genauso war auch Boas, aber da kommen wir jetzt eben gleich noch drauf. Der zweite Teil, auf der Tenne. Ich lese mal die Verse 7 bis 8. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Garbenhaufen. Und sie kam leise und hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Also Ruth geht zur Tenne, also scheinbar noch tagsüber, sie geht dahin, wahrscheinlich auch aus Sicherheitsgründen. Sie hält sich dann ein bisschen bedeckt, ob sie jetzt tatsächlich im Hintergrund ist oder ob sie einfach nur mit ihrem konkreten Anliegen erstmal noch nicht direkt an Boas herantritt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall geht sie da eben hin, beobachtet Boas und legt sich da dann eben hin. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war. Man kann davon ausgehen, dass Boas als wohlhabender Großgrundbesitzer wahrscheinlich nicht allein auf der Tenne gegessen hat. Erst recht nicht, wenn man gesehen hat, was er für ein Verhältnis mit seinen Angestellten hatte, wie wir in Kapitel 2 gesehen haben. Er hatte ein gutes Verhältnis zu ihnen. Und ebenso war das Worfeln, also letztlich der letzte Arbeitsschritt, was die Ernte angeht, war oft mit Aufgabe auch von Boas selbst oder halt von dem Besitzer dann. Das haben dann manchmal nicht oder oft dann auch nicht die Schnitter gemacht oder die Angestellten, sondern dem das alles gehört. Und oft war es eben auch so, dass dieser letzte Schritt in diesem Ernteprozess dann auch gefeiert wurde. Also dass er dann auch die Schnitter vielleicht eingeladen hat und mit ihnen zusammen gegessen hatte. Steht da nicht drin, aber es war damals in der Kultur öfter so. Und vielleicht war es eben dieser Abend. Also er hat gut gegessen, er hat gut getrunken und sein Herz war guter Dinge. Und man muss sich jetzt mal überlegen, seine Verwandten, Boas Verwandten, also Naomi, Elimelech und die Söhne, die sind vor gar nicht allzu langer Zeit aus dem Land gegangen, aufgrund einer Hungersnot. Sie sind weggegangen, um irgendwo anders quasi Nahrung zu finden. Und nun war es endlich soweit. Die Ernte, wofür die Schnitter so hart das ganze Jahr über gearbeitet haben, konnte jetzt endlich eingefahren und verarbeitet werden. Und jetzt kann man ja sagen, er hat allen Grund zu essen, zu trinken und sich zufrieden und glücklich schlafen zu legen. Vielleicht denkt er sich, jetzt habe ich da so viel reingesteckt, ich habe alles top gemanagt, hat alles gut geklappt mit meinen Arbeitern und das habe ich mir jetzt schön verdient. Und es wäre absolut nachvollziehbar, rein menschlich betrachtet, könnte man auf jeden Fall sagen, ja, hat er auch fleißig gearbeitet. Aber die Frage ist, wie ist das überhaupt möglich gewesen? Wie kann es überhaupt sein? Im Urtext steht deutlich oder kann man deutlich erkennen, dass es sich hier um keine Selbstzufriedenheit handelt. Es handelt sich nicht darum, dass Boas sich selbst auf die Schulter klopft und sagt, ich habe was geleistet, schön habe ich es gemacht und jetzt kann ich endlich das genießen, wofür ich so hart gearbeitet habe, sondern das Wort, was hier verwendet wird, drückt klar Dankbarkeit aus, und zwar Dankbarkeit Gott gegenüber. Die Hungersnot war noch nicht lange vorbei und Boas hatte nicht vergessen, wem die erfolgreiche Ernte zu verdanken war. Und wie wir sehen können, auch in vorher schon eben, Boas war ein sehr tugendhafter und sehr gottesfürchtiger Mann. Vers 9, da fragte er, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja ein Löser. Also legt er sich schlafen, wacht mitten in der Nacht auf. Er liegt da an einem Gabenhaufen, also wo sich alles angehäuft hat, legt sich vielleicht direkt dahin, vielleicht um es zu bewachen, vielleicht auch einfach, weil er glücklich ist, es zu haben. Auf jeden Fall wacht er in der Nacht auf und wird überrascht, dass da auf einmal eine Frau zu seinen Füßen liegt. Und da es auch in Israel nachts dunkel ist, erkennt er Ruth wahrscheinlich nicht gleich auf Anhieb. Er weiß vielleicht, dass es eine Frau ist, vielleicht durch ein Parfüm, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall fragt er sie ja, wer sie ist. Er weiß ja, wie Ruth ausschaut. Scheinbar kann er sie nicht wirklich auf Anhieb erkennen. Und nun ist es so, dass es in Israel ein Gesetz gab, das heißt, ja, oder es ist unter dem Namen eher bekannt, das Levirat. Und es bezieht sich darauf, dass darauf, was letztlich mit einer jungen Witwe geschehen soll, die kinderlos geblieben ist. Und zwar war es in erster Linie die Pflicht des Bruders, des verstorbenen Mannes, die Frau dann entweder zu heiraten, falls es den nicht gab, oder andere nähere Verwandte dann gab, dann waren die dazu angehalten, sich um die Witwe zu kümmern. Auf der einen Seite, um sie zu versorgen, aber auf der anderen Seite auch, um die Linie der Familie aufrechtzuerhalten, damit ja quasi die Linie von dem Mann nicht ausstirbt. Sie wurde dann quasi eins zu eins als Ersatz quasi gesehen, wenn sie dann Nachkommen zeugten. Und daher kommt eben dieser Begriff Löser. Löser waren eben, war der nächste Verwandte, der die Pflicht hatte, sich um die Witwe als seine Frau zu kümmern, sofern er zum Beispiel jetzt nicht schon verheiratet war oder andere Punkte dann Stich durch die Rechnung gemacht haben, aber das würde jetzt zu weit führen. Boas war auf jeden Fall so ein Löser, wie wir ja bereits auch schon sehen konnten. Was die Formulierung angeht, die wir gerade hatten, was Ruth hier sagt, ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja ein Löser. So kann man schon deutlich davon ausgehen, dass es ganz klar ein Heiratsantrag ist, was Ruth hier quasi ausspricht. Das ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich für uns. Damals wurde das ein bisschen anders angesehen, besonders in diesem Fall, wenn das Levirat quasi gegriffen hat, wenn die Frau ein Stück weit ein Recht darauf hatte, wieder heiraten zu können, und zwar in die Familie ihres verstorbenen Mannes. Und bis heute ist es tatsächlich Brauch in der jüdischen Tradition, dass der Bräutigam einen Teil seines Talits, also seines Gewands, was er hat, über seine Braut legt, um zu symbolisieren, dass sie unter seinem Schutz steht und er sie versorgen wird. Und das ist genau das, was Ruth hier anspricht. Mit Flügeln ist eben dieses Stück von diesem Überwurf gemeint, von dem Gewand, was er dann symbolisch über sie legen würde, um halt eben das zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben hier Ruth als eine gottesfürchtige Frau, die alles auf sich genommen hat, ihre Familie, ihr Land, ihre Kultur und ihre Götzen verlassen hat als Moabiterin, um sich in die Abhängigkeit Gottes zu begeben. Und genau das scheint auch das zu sein, was Boas so beeindruckt, wenn wir in Kapitel 2 die Verse 11 und 12 lesen. Da überschüttet er Ruth mit Güte und erlaubt ihr, auf dem Feld zu arbeiten und so weiter. Und Ruth, die fasst es einfach nicht, fällt auf die Knie und sagt, womit habe ich das verdient? Wie kann es sein, dass du mich so gütig behandelst? Und darauf erwidert er, Vers 11 und 12, da antwortet Boas und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht unter seinen Flügeln zu suchen. Wir wissen nicht, ob Ruth attraktiv war, ob sie hübsch war. Wir wissen nicht, ob Boas und Ruth gemeinsame Hobbys hatten. Was wir wissen, ist, dass sie eine Frau war, die charakterlich so dermaßen attraktiv war, dass das alles nur eine untergeordnete Rolle spielte. Also diese oberflächlichen Kriterien, die da vielleicht aufkommen könnten. Die Punkte, auf die es in einer guten Ehe ankommt, erfüllt Ruth mit Leichtigkeit, wie wir sehen können. Und es scheint, als würde Boas hier in Kapitel 2 bereits, ganz am Anfang, als er es sieht, in Vers 12 dann schon sagen, vielleicht, oder sagt er, weil du Zuflucht unter Gottes Flügeln suchst, deshalb biete ich dir Zuflucht unter meinen. Vielleicht denkt ihr jetzt, okay, oh, das ist jetzt eine Interpretation, die ein bisschen gewagt ist, aber wenn wir uns mal anschauen, wie Boas ihr begegnet ist, was er getan hat, dann hat er es vielleicht nicht explizit so ausgedrückt, aber mit seinen Taten hat er nichts anderes getan, als sie unter seine Flügel zu nehmen. Er erlaubte Ruth, Getreide aufzulesen auf seinem Feld. Er beschützte sie vor den Knechten, hat gesagt, keiner von den Knechten soll dich antasten und sie sollen auch auf sie aufpassen, dass keine anderen irgendwie ja, ungebührlich mit ihr umgehen. Und er hat gesagt, wenn du Wasser haben willst, dann geh hin und nimm von dem Wasser, was meine Knechte schöpfen. Also er hat sie mit allem versorgt. Und sie arbeitete die gesamte Erntezeit über ihn und hat Erntezeit über bei ihm und er hat sie die Zeit über auch versorgt. Also faktisch kann man sehen, hat sie in gewisser Hinsicht bereits Zuflucht bei ihm gefunden. Und die Erntezeit war so gut wie vorbei. Also es war wahrscheinlich einer der letzten Tage von diesem ganzen Prozess. Und die Frage war jetzt, wie geht es weiter? Was ist jetzt los? Hat sie ihn vielleicht missverstanden? Wie hat er das damals gemeint? Und wie kann sie das alles deuten, diese ganze Güte, die ihr widerfahren ist von Boas? Wie kann sie damit umgehen? Sobald die Felder alle komplett abgeerntet sind, gibt es für Ruth jetzt so gesehen keinen großen Anlass mehr, in der Nähe von Boas zu sein. Da kann man sich die Frage stellen, vielleicht war das der Anlass, dass Naomi gesagt hat, ich habe mitbekommen, wie Boas dir begegnet ist. Er ist einer unserer nahen Verwandten, er ist sogar einer der Löser. Wenn nicht jetzt, wann dann? Na? Boas sprach in den Versen 10 bis 12. Ich lese also auf die Bitte von Ruth letztlich. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. In Versen 10 und 11 überschüttet Boas Ruth erstmal mit Komplimenten und Ausdrücken seiner Bewunderung für sie. Und wenn wir uns jetzt mal in seine Lage versetzen, Boas war offensichtlich einiges älter als Ruth. Und sie hätte wohl, wie Boas ja auch sagt, einen jüngeren, einen wohlhabenderen Mann bekommen können. Also kann man vielleicht auch sagen, ja, sie war auch attraktiv, scheinbar. Und er spricht zu ihr, fürchte dich nicht, ich will all das für dich tun. Er sagt, was du wünschst, will ich für dich tun. Ich will dein Löser sein. Er sagt letztlich, ja, ich will dich heiraten. Aber wir haben ein Problem, ein großes Problem. Und Boas, als ein gottesfürchtiger, tugendhafter Mann, wusste von dem Levirat. Offenbar hatte er sich auch schon genau mit dieser Frage beschäftigt, bevor Ruth ihn überhaupt gefragt hat. Weil er musste nicht erst ins Familienarchiv rennen und irgendwo stöbern und gucken, ob es nicht irgendwo noch eine näheren Verwandten gibt, sondern mitten in der Nacht, als Ruth ihn fragt, sagt er, wir haben ein Problem. Mir ist das bewusst. Also er hat sich vielleicht im Hintergrund schon informiert und weiß, leider ist es nicht so einfach möglich, weil es vor ihm jemanden gibt, der näher mit ihr verwandt ist, der vorher das Recht hat, Ruth zu lösen und zur Frau zu nehmen. Wir haben hier also eine Frau und einen Mann, die sich gegenseitig ihre Liebe gestanden haben, beide gottesfürchtig, tugendhaft, angesehen und fleißig. lest die Verse 13 bis 15. Bleibe über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen, dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte. Denn er sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf, da maß er 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Jetzt wundern wir uns vielleicht, wenn wir sagen, okay, sie waren beide tugendhaft, sie waren beide gottesfürchtig, und dann sehen wir als nächstes, okay, dann bleibt die Nacht hier. Wir haben schon gesehen, der Rat, den Naomi Ruth gegeben hat, ist schon ein bisschen riskant. Und jetzt, wo sie sich auch noch gegenseitig die Liebe gestanden haben, ist es vielleicht noch ein bisschen riskanter. Also, es ist nachts, es ist dunkel, die Sterne funkeln, es ist wahrscheinlich warm. Sie sind beide da, sie lag schon zu seinen Füßen, und jetzt wissen sie auch noch, dass sie sich gegenseitig lieben. Und dann sagt man, ist es nicht ein Spiel mit dem Feuer dann zu sagen, bleib noch die Nacht. Aber auch da muss man sagen, nee. Wir wissen von beiden, dass sie tugendhaft waren. Wir wissen von beiden, dass sie gottesfürchtig waren, dass sie anständig waren, dass sie das nicht so in die Richtung dann eben ausgenutzt hätten. Und man muss auch sagen, im Gegenteil, wäre es eher fahrlässig gewesen, sie nachts wegzuschicken, weil es eher für sie wahrscheinlich gefährlich gewesen wäre, dann allein unterwegs zu sein. Dann sagt er, keiner soll davon erfahren. Kann man sich auch sagen, ja, wieso soll keiner davon erfahren? Wenn nichts passiert, wenn sie nicht miteinander schlafen, wenn nichts Unmoralisches geschehen ist, ist es doch kein Problem. Aber darum ging es auch nicht. Es sollte dennoch niemand erfahren. Wieso? Wieso? Weil Menschen reden. Wir können uns, denke ich, auch ein Vorbild dran nehmen, dass wir nicht nur Sünde meiden sollen, sondern wir sollten vielleicht auch Skandale meiden. Wir sollten vielleicht auch mögliche Missverständnisse meiden, die Menschen Anlass geben könnte, zu lästern und unser Zeugnis zu zerstören. Also, weshalb er das gesagt hat, war in erster Linie, um ihren und um seinen Ruf vielleicht auch zu wahren, dass keiner erfahren soll, dass die Nacht eben da war. Gleichzeitig konnte er sie eben nicht wegschicken, mitten in der Nacht, aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich. Außerdem, und da kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass das der Grund war, weshalb Naomi zu ihr gesagt hat, bleibe unerkannt und rede mit Boas alleine, muss man sagen, hätte es wahrscheinlich Einfluss auf die Entscheidung des anderen Lösers gehabt. Wie wir das nächste Mal sehen werden, wenn Daniel darüber predigt, geht Boas dann hin und redet mit dem Löser. Aber wenn der davon erfahren hätte, dass Ruth nachts bei Boas war, hätte das wahrscheinlich sein ganzes Bild von Ruth und von Boas komplett beeinflusst und hätte dann gesagt, ja nee, dann ist da was gelaufen nachts und dann habe ich auch keine Lust mehr. Das heißt, obwohl Boas so Ruth so sehr liebt und Ruth Boas liebt, will Boas diese Gelegenheit nicht nutzen zu seinem Vorteil, sondern sagt, nein, wir gehen den Weg, wie es richtig sein muss. Wir werden es nicht ausnutzen und auch wenn das Risiko vielleicht besteht, dass der andere Löser dich lösen wird, dann sei es so, wie er später sagt. Aber er hatte sich da komplett abhängig gemacht davon, wie Gott es dann letztlich führen wird. Und da sehen wir auch eine enorme Weisheit auch wieder bei Boas. Und dann maß er 6 Maß Weizen ab, das sind ungefähr 13,2 Liter. Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich so viel war, wie Ruth überhaupt in ihrem Obergewand nach Hause tragen konnte. Und er überschüttete sie wieder und sagte, du sollst nicht leer zurückkommen zu deiner Schwiegermutter. Bishop Joseph Hall, ein Anglikaner, hat zu dieser Begebenheit Folgendes gesagt. Anstatt sie mutwillig, ungebührlich anzutasten, segnete Boas Ruth wie ein Vater. Er ermutigte sie wie ein Freund, gab ihr als Löser ein Versprechen, beschenkte sie wie ein Schirmherr und schickte sie zurück, beladen mit Geschenken und Hoffnung. Nicht weniger rein, aber glücklicher, als sie kam. Welch bewundernswerter Charakter und würdiger Stammvater, auf dessen Lippen und in dessen Herzen kein Falsch war. Auch in 1600, wir wissen nicht, wann genau Joseph Hall das geschrieben hat, auch wenn das schon ziemlich lange her ist, ist es trotzdem nicht so lange her, dass er Boas persönlich gekannt hat. Und man muss sagen, dass aus biblischer Sicht ein Punkt in diesem Kommentar ein Stück weit nicht ganz korrekt ist, und zwar der Punkt, was Boas Herzen angeht. Man mag dazu geneigt sein, Boas als Mensch, als Mann zu sehen, bewundernswert, und er ist absolut auch bewundernswert. Er ist tugendhaft, er ist wahnsinnig, ja, wahrscheinlich auch romantisch, er scheint perfekt zu sein, wie er hier dargestellt war. Aber dennoch war Boas ein Mann, ein Mensch mit Fehlern und Sünden, ein Mensch wie du und ich. Aber wir lesen hier von ihm nicht, dass wir das Buch schließen und sagen, ach, ist das schön romantisch und es war jetzt richtig schön, sondern wie in allem, was wir in der Bibel lesen, geht es hier um was viel Größeres als um eine Liebesgeschichte zwischen ein Mann und einer Frau. Boas ist ganz deutlich ein Typus, ein Bild auf Christus hin. Christus, der genauso wie Boas, kann man sagen, alle Macht hat. Und von dieser hätte Christus auch Gebrauch machen können und hätte sie zu unserem Schaden auch verwenden können. Aber wenn wir uns mal dieses Zitat anschauen und überlegen, wow, wie sehr trifft denn das noch viel, viel mehr auf Jesus zu. Christus, er ermutigt uns auch wie ein Freund. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Und dieses Wort Ruhe heißt nicht Waffenstillstand, sondern das heißt ein sicherer Zufluchtsort, wo ihr wirklich geborgen sein dürft. Boas gab Ruth als Löser ein Versprechen, ich werde mich darum kümmern. Christus hat uns als Erlöser nicht nur ein Versprechen gegeben, sondern ganz viele. Die aufzulisten wäre hier jetzt unmöglich. Und genauso wie Boas Ruth beschenkt hat wie ein Schirmherr, wie es Joseph Hall ausgedrückt hat, so hat er uns auch beschenkt mit seinem Geist, mit dem ewigen Leben und mit so vielen anderen Dingen. Und Boas hat Ruth überladen, reich beschenkt zurückgeschickt. Und genauso schickt Christus uns zurück in diese Welt, überladen mit Segnungen und einer Hoffnung, die besser nicht sein kann. Boas sandte Ruth genauso rein zurück, wie sie zu ihm kam. Christus aber sendet uns rein in diese Welt zurück, wo wir vorher über und über befleckt waren mit Sünde. Boas ließ es sich wahrscheinlich einiges kosten, was Ruth anging. Christus ließ es sich alles kosten, was uns angeht. Und es ist nicht, weil wir so toll oder liebenswürdig sind, sondern weil Gott gütig ist. Weil er gütig ist, ist er uns zur Ruhe geworden in einer Zeit der Unruhe. Sowohl persönlich bei jedem von uns, als auch wenn wir in die Gesellschaft schauen, trifft es auf jeden Fall auch zu. Von daher lasst uns nicht wie das Volk Israel damals vergessen, was Gott Gutes getan hat. Lasst es uns weiter sagen, lasst es uns immer mit Boas Urenkel David Gott dafür anbeten und sprechen. Lobe den Herrn, meine Seele und alles. Alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.